Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Herzlich willkommen, mein Name ist Rainer Brandes. Bereiten die USA da eine Kehrtwende in ihrer militärischen Unterstützung für die Ukraine vor? Jedenfalls wollen sie jetzt ukrainische Soldaten auf F-16 Kampfflugzeugen ausbilden. Auch darüber haben die G7 bei ihrem Treffen in Japan mit Volodymyr Zelensky gesprochen. In Italien gibt es weiter keine Entspannung in den Überschwemmungsgebieten. In Deutschland streitet die Politik weiter heftig um Habecks Heizungspläne. Und die Lage in der umkämpften Stadt Bachmut in der Ukraine ist offenbar äußerst kritisch. Um 7:20 geht es im Hintergrund um illegale Abholzungen in Mexiko. Der ukrainische Präsident hat ein sehr gutes Händchen dafür, die Belange seines angegriffenen Staates international in Szene zu setzen. Zum Beispiel durch Überraschungsbesuche. Und das hat er auch heute beim G7-Gipfel in Hiroshima so gemacht. Zelensky kam, sprach und bekam zumindest die Aussicht darauf, irgendwann westliche Kampfflugzeuge geliefert zu bekommen. Aus Hiroshima, Katrin Erdmann.
Hände schütteln, lächeln, Fotos machen. Kaum ist Volodymyr Zelensky gelandet, da scheinen die G7-Politiker bei ihm Schlange zu stehen. Doch anders als Bundeskanzler Olaf Scholz, der ihn zwar getroffen, aber sich dann nicht geäußert hat, lässt es sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nicht nehmen, sich kurz ablichten zu lassen. Und als die Kameras auf on geschaltet sind, lächelt Macron und unterstreicht, welche Chance der Besuch für den ukrainischen Präsidenten ist. Ich denke, dass dies auch eine einzigartige Gelegenheit ist, sich mit vielen anderen Ländern des Südens auszutauschen und diese, ich meine, ihre Situation, ihre Botschaft zu vermitteln und ihre Sichtweise zu teilen. Und wir werden darüber diskutieren, aber ich glaube, dass dies ein Wendepunkt sein kann. Das klingt, als wäre Macron der Gastgeber dieses Gipfels und nicht Japan. Aber immerhin hat auch Frankreich den Präsidenten in einer Regierungsmaschine hergebracht. Wir sind hier und wir werden bis zum Ende hier sein. Seien Sie sich dessen sicher. Ein Wendepunkt könnte der Besuch aber vielleicht tatsächlich werden, wenn F-16-Kampfjets in die Ukraine geliefert und mit der Ausbildung der Piloten begonnen wird. Zelensky, der direkt von einem Gipfel der Arabischen Liga nach Japan gereist ist, sitzt wie immer in Kampfmontur am Tisch. Ich danke Ihnen vielmals, sagt er zunächst und bedankt sich darauf gleich nochmal. Wir haben viel über die zukünftige Jet-Koalition gesprochen und ich möchte Ihnen und allen Partnern für diese Entscheidung danken. Für die Trainingsmissionen, die wirklich sehr, sehr wichtig sind. Ich bin froh, dass es sehr positive Signale gibt. Auch wenn er selbst nicht mit einer schnellen Lieferung der Jets rechne. Als positives Signal könnte man auch die Reaktion Indiens, das als Gastland am Gipfel teilnimmt, sehen. Eine indische Nachrichtenagentur schreibt, Premierminister Narendra Modi habe zugesagt, alles dafür zu tun, um den Krieg zu beenden. Allerdings bezieht Indien Waffen und günstige Energie aus Russland. Beide Staaten verbinde eben eine lange Freundschaft, so EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Dennoch meint sie im ZDF.
Aber Indien ist auch ein starker Vertreter und Verfechter des Schutzes der UN-Charta und des internationalen Rechts. Und genau das ist der Punkt, wo wir Indien überzeugen können, dass es bei Russlands Aggression gegen die Ukraine um mehr geht als nur eine Frage zwischen Russland und der Ukraine, sondern es geht darum, was sind die Regeln in dieser Welt? Wie wollen wir Frieden halten?
Und wenn Indien zum internationalen Recht, der territorialen Integrität und Souveränität Ja sage, dann werde es gelingen, das Land auf die eigene Seite zu ziehen. Dasselbe Anliegen haben die G7 und die EU auch nochmals für China bekräftigt. Sie wollen für Drittstaaten ein attraktiverer Partner als Peking sein.
Hier ist unsere gemeinsame Initiative zur Investition in Infrastruktur außerhalb Europas, außerhalb der G7. Das ist ein Paket von 600 Milliarden Euro, das wir gemeinsam mit den USA und anderen auf den Weg bringen, um ganz gezielt in Infrastruktur im globalen Süden zum Beispiel zu investieren.
Als globaler Süden werden rund 100 Staaten bezeichnet, von denen 4, nämlich Indonesien, Vietnam, die Komoren und die Cookinseln, ebenfalls zum Gipfel eingeladen sind. Die Kooperation soll eine Win-Win-Situation für die Partnerländer werden, mit Transparenz, klaren Regeln und Mehrwert. Allerdings müsse man jetzt schnell loslegen, so von der Leyen, um entstandenes Misstrauen der vergangenen Jahre wieder gutzumachen.
Vom G7-Gipfel in Hiroshima berichtete Katrin Erdmann. Seit Tagen wird Italien ja von schweren Überschwemmungen heimgesucht. Inzwischen sind auch der norditalienische Piemont und im Süden Kalabrien und Sizilien betroffen. Am schlimmsten ist es aber nach wie vor an der Adria in der Region Emilia-Romagna. Und dort in der Nähe der Stadt Ravenna erreichen wir jetzt live unseren Reporter Andreas Strobel. Herr Strobel, wie ist die Lage dort in der Region Emilia-Romagna im Moment?
Ja, es ist so ein bisschen gemischt. Wir stehen hier in einem Vorort von Ravenna, das ja eines der am stärksten betroffenen Gebiete ist. Und es gab wieder ganz lange Strecken heute. Ganz ruhig war hier in dem Ort, in dem nicht viel passiert ist. Jetzt gerade kreist hier wieder ein Hubschrauber und auch die Feuerwehr ist wieder zurückgekommen in den Ort und hat ein Schlauchboot dabei. Denn dieser Vorort, der steht tatsächlich zur Hälfte unter Wasser und auch relativ tief. Also es geht erst so sanft von der Straße rein und weiter hinten steht das Wasser dann wirklich über einen Meter hoch und dementsprechend sehen halt auch die Häuser aus. Wir konnten vor ungefähr 3 Stunden auch miterleben, wie freiwillige Helfende mit einem Schlauchboot unter anderem eine 98-jährige Frau aus ihrem Haus gerettet haben, die da tatsächlich seit 3 Tagen ohne Strom und ohne Kontakt nach draußen saß und eben jetzt erst gerettet werden konnte.
Jetzt berichten Sie gerade schon von dieser dramatischen Rettung. Es hat insgesamt ja wohl mindestens 14 Tote gegeben. Sind denn inzwischen alle Betroffenen gerettet?
Das weiß man leider gar nicht so genau. Ich habe das ja eben schon bei der älteren Frau erzählt, dass die eben ohne Strom auch in ihrem Haus saß. Und so geht es, wenn es denn noch welche gibt, noch Menschen, die in ihren Häusern sitzen, so geht es ihnen wahrscheinlich auch. Denn dadurch, dass kein Strom da ist, sind vermutlich auch die Handys leer und es kann eben nicht so leicht Kontakt nach außen hergestellt werden, sodass gar nicht klar ist, in welchen Häusern denn jetzt noch Menschen sitzen. Deswegen fahren hier aber auch schon den ganzen Tag viele freiwillige Helferinnen und Helfer, aber eben auch die Feuerwehr mit Schlauchbooten durch die Straßen, die ja überflutet sind, und schauen nach, ob sie in Häusern noch Menschen finden. Beziehungsweise haben wir auch erlebt, dass Helferinnen und Helfer extra in Häuser gefahren sind, um dort Haustiere zum Beispiel zu retten, Katzen und so weiter.
Sie haben heute ja mit vielen Menschen sprechen können. Was ist Ihr Eindruck? Wie groß ist die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung?
Ich war tatsächlich überrascht davon, wie groß die Hilfsbereitschaft tatsächlich ist. Natürlich ist auch die Feuerwehr hier, wie schon berichtet, aber die allermeisten Boote, die wir heute zum Beispiel gesehen haben in diesem Dorf, die kamen von freiwilligen Helferinnen und Helfern. Und die haben auch erzählt unter anderem, dass sie eben aus Ravenna selbst kommen, dass ihr eigenes Haus nicht so sehr betroffen ist von den Fluten, beziehungsweise nicht voll gelaufen ist. Und dass sie dann eben entschlossen haben, sich hierhin zu begeben, um dann eben von hier helfen zu können. Und auch gestern haben wir das schon erleben können. Da waren wir in der Stadt Cesena, das ist ein bisschen südlich von hier. Und auch die wurde relativ stark davon getroffen, dass der Fluss, der durch diese Stadt fließt, über die Ufer getreten ist und sehr, sehr viele Häuser vollgelaufen sind. Da hatte sich das Wasser schon wieder zurückgezogen, sodass es vor allem darum ging, Schlamm wegzuschaufeln und Keller auszuräumen. Aber da waren tatsächlich sehr, sehr viele junge Menschen auch vor Ort, die geholfen haben. Und da hat man auch die Dankbarkeit der Menschen gespürt vor Ort.
Die Lage in den italienischen Hochwassergebieten ist weiter angespannt. Live aus der Region Emilia-Romagna war das Andreas Strobel. Vielen Dank. Während Italien also mit zu viel Wasser kämpft, kämpft Spanien mit Waldbränden. Im Westen ist ein großer Brand nach wie vor nicht unter Kontrolle. Franka Welz.
Etwa 700 Menschen mussten vorsorglich ihre Häuser verlassen. Laut Polizeiangaben wurden sie in Notunterkünfte gebracht. Das Feuer war am Mittwoch in der Provinz Cáceres in der westspanischen Region Extremadura ausgebrochen. Vermutet wird, dass es vorsätzlich gelegt wurde. Nach offiziellen Angaben sind nämlich 2 getrennte Brände fast gleichzeitig ausgebrochen. Die Flammen haben bereits mehr als 8.500 Hektar Wald vernichtet. Der Kommandant der Katastrophenschutzeinheit des spanischen Militärs, David Barona, sagte dem spanischen Fernsehen, nach einer ruhigen Nacht und aufgrund besserer Wetterbedingungen verliere das Feuer langsam an Kraft. Der Wind Wind werde schwächer und die Löschtrupps arbeiteten daran, den Brand in einem eingegrenzten Bereich zu halten. Der Chef der Regionalregierung von Extremadura sagte, das Problem bei der Brandbekämpfung seien nicht fehlende Mittel, sondern die starken Winde. Die Kiefern in der Gegend seien zudem, so wörtlich, echte Benzinkanister und Flammenwerfer. Insbesondere die langanhaltende Dürre hat die Waldbrandgefahr in Spanien stark erhöht. Nach Schätzungen des europäischen Waldbrandinformationssystems EFIS wurden dort seit Jahresbeginn bis Mai schon fast 63.000 Hektar Wald und Buschland bei mehr als 300 Bränden vernichtet. Dabei steht die eigentliche Waldbrandsaison in den Monaten Juli bis September erst noch bevor.
Aus Madrid war das Franka Welz. Aus der Ukraine werden heute widersprüchliche Nachrichten zur Lage im umkämpften Bachmut gemeldet. Der Chef der russischen Wagner-Truppen hatte am Nachmittag erklärt, seine Truppen hätten die gesamte Stadt unter Kontrolle. Die Ukraine dementiert das. Andrea Beer.
Das ist nicht wahr. Unsere Einheiten kämpfen in Bachmut, sagte Serhii Cherevati, Sprecher der östlichen ukrainischen Militäreinheiten der Nachrichtenagentur Reuters. Es gäbe schwere Kämpfe und die Lage sei kritisch, so Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maliar auf Telegram. Doch die ukrainischen Truppen würden die Verteidigung in bestimmten Stadtvierteln aufrechterhalten. Zudem kontrolliere die ukrainische Armee einige Industrie- und Infrastruktureinrichtungen in der Region um Bachmut. Gestern hatte die Vize-Verteidigungsministerin erklärt, die russische Seite habe ihre Kräfte in der Region Bachmut in den vergangenen 24 Stunden verstärkt. Das habe den ukrainischen Vormarsch verlangsamt. Sie betonte jedoch, ukrainische Truppen würden nördlich und südlich von Bachmut weiter angreifen und hätten 500 bzw. 1000 Meter zurückerobern können. Der Chef der russischen Wagner-Söldner Jewgeni Prigozhin hatte zuvor auf Telegram erklärt, seine Leute hätten Bachmut eingenommen. Um die Stadt im Donbass wird seit Monaten erbittert gekämpft. Sie ist inzwischen fast vollkommen zerstört und von den ehemals rund 70.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist praktisch niemand mehr geblieben.
Widersprüchliche Nachrichten aus Bachmut, aus Kiew, berichtete Andrea Beer. Und wir bleiben noch in der Ukraine. Vor einem Jahr hatten sich die letzten ukrainischen Kämpfer im Azovstalwerk in Mariupol ergeben. Die Bilder von ausgemergelten Körpern sind um die Welt gegangen. Viele sind inzwischen wieder frei, aber einige sind nach wie vor in russischer Gefangenschaft. Rebecca Barth hat mit Angehörigen gesprochen.
Jeder Tag könnte unser letzter Tag sein. Das könnte für mich das letzte Gespräch sein. Aber wen kümmert das?
Das sagt Ilya Samoylenko vor etwa einem Jahr in den Tagesthemen. Der Soldat aus dem umstrittenen Regiment Azov war damals live zugeschaltet aus dem umkämpften Azov-Stahlwerk in Mariupol. Wochenlang hatten sich die ukrainischen Truppen in den unterirdischen Bunkern verschanzt. Dann scheint ihre Situation aussichtslos.
Wir können uns den Russen nicht ergeben, denn das würde für uns den unmittelbaren Tod bedeuten. Sie würden uns sofort verurteilen, wir würden lebenslang ins Gefängnis gehen oder sie würden uns exekutieren, wie es auch schon anderen Soldaten passiert ist.
Nur eine Woche nach diesem Interview legen die Soldaten ihre Waffen nieder. Auf Befehl der ukrainischen Regierung, heißt es. Seitdem konnten hunderte Männer und Frauen aus der Kriegsgefangenschaft befreit werden. Die befürchteten Schauprozesse oder Hinrichtungen der Azov-Kommandeure blieben aus. Angehörige wie Anna Naumenko aber berichten von unmenschlichen Haftbedingungen und werfen Russland Verstöße gegen die Genfer Konvention vor. Die körperliche Verfassung der Jungs spricht für sich. Beim letzten Austausch war ein Mann dabei, der mehr als 40 Kilo verloren hat. Dmitri hat 17 Kilo verloren. Naumenkos Mann Dmitri konnte erst vor kurzem aus der Kriegsgefangenschaft befreit werden. Doch die allermeisten, mit denen Dmitri im Azov-Stahlwerk kämpfte, warten bis heute auf ihre Freilassung. Dmitri berichtet seiner Frau von systematischer Folter, von Schlägen bis die Knochen brechen, Dunkelheit und Hunger in russischer Gefangenschaft. Aber das sei für ihn nicht das Schlimmste gewesen, erzählt Anna Naumenko. Als am Ende der Kämpfe um das Azov-Stahlwerk die Bunker eingebrochen sind und es viele Tote und Verletzte gab, das war schwieriger für ihn. Das hat mehr Spuren hinterlassen als die Folter. Auch wenn sie dich jeden Tag schlagen, ist es psychisch nicht so schwer wie das, was in Azov-Stahl passiert ist. Anna Naumenko ist dennoch überrascht. Als Dmitri nach Hause kommt, sei es ihm trotz allem erstaunlich gut gegangen, berichtet sie. Gemeinsam mit weiteren Angehörigen kämpft Naumenko jetzt weiter für die Freilassung der anderen Gefangenen. Sie versuchen vor allem alte oder schwer verletzte Soldaten auf die Austauschlisten des ukrainischen Militärgeheimdienstes zu setzen. Aber eine Garantie kann ihnen niemand geben, sagt Tamara Prozenko. Auch ihr Freund Alexandre ist in Kriegsgefangenschaft. Es ist russisch Roulette, wer ausgetauscht wird und wer nicht. Wirklich jeder Austausch ist schrecklich. Es gibt so viele Geschichten. Mein Freund saß schon im Bus, das ist zweimal passiert und sie haben ihn einfach wieder rausgenommen. Ein paar Minuten oder Stunden vor dem Austausch wurde er einfach aus dem Bus genommen, ohne Erklärung. Alexander erlebt seinen 20. Geburtstag in Kriegsgefangenschaft. Zuletzt wurde er von Mitgefangenen in einem Lager in Russland gesehen. In schlechtem gesundheitlichen Zustand, berichtet Tamara Prozenko. Manchmal macht sich die 21-Jährige Vorwürfe, nicht genug für seine Freilassung zu unternehmen. Es ist schwer, vor allem wenn man sieht, in welchem Zustand die Jungs ankommen. Du verstehst, je länger, desto schlimmer. Vor allem, wenn sie immer wieder verlegt werden. In jeder neuen Haftanstalt werden sie erneut gefoltert und verhört. Es dreht sich im Kreis. Der letzte große Gefangenenaustausch fand im April statt. Doch Alexandre ist wieder nicht unter den 130 Ukrainern, die an diesem Tag nach Hause zurückkehren. Eine große Belastung für seine Freundin Tamara. Wochenlang schafft sie es kaum aus dem Bett. Sie müsse weiter warten, sagt sie, und bereite sich auf das Schlimmste vor.
Seit einem Jahr in russischer Kriegsgefangenschaft. Angehörige der Azovstal-Kämpfer warten weiter. Eine Reportage von Rebecca Barth. Es wird 18.26 Uhr. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Dass die Opposition die Affäre um Ex-Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Greichen nutzen würde, um die gesamte Politik des grünen Wirtschaftsministers Robert Habeck anzugreifen, das war zu erwarten. Es sagt aber viel aus über den Zustand der Ampelkoalition, dass auch die eigenen Koalitionspartner die Affäre nutzen, um Habecks Pläne für sein Heizungsgesetz zu stoppen. Aus unserem Hauptstadtstudio Volker Findhammer.
Die FDP nutzt die Gunst der Stunde, die durch den Abgang von Staatssekretär Patrick Greichen im Wirtschaftsministerium von Robert Habeck entstanden ist, und bleibt bei ihrer Forderung nach einer umfassenden Überarbeitung des Entwurfs und will dafür die nötige Zeit.
Und fehlt jetzt ein Ansprechpartner für dieses Heizungsgesetz. Und deswegen meine ich, Herr Habeck wäre gut darin beraten, jetzt einen neuen Zeitplan für dieses Heizungsgesetz vorzulegen.
Fordert der energiepolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Michael Kruse bereits seit einigen Tagen und untermauert diese Forderung heute erneut in der Rheinischen Post mit einer eindeutigen Ergänzung. Die Zeit bis dahin auch zu nutzen, um das Gesetz grundsätzlich zu überarbeiten. Es geht den Liberalen also nicht nur um die personelle Lücke, sondern vielmehr um inhaltliche Änderungen an der Reform, die den mit dem kommenden Jahr beginnenden allmählichen Austausch von Öl- und Gasheizungen fordert, sofern die nicht mehr repariert werden können. Den bisherigen Planungen zufolge soll die Reform bis zur parlamentarischen Sommerpause ab Anfang Juli sowohl vom Bundestag als auch vom Bundesrat verabschiedet sein. Damit stellen sich die Liberalen wieder einmal gegen beide Koalitionspartner, von denen die Grünen in jedem Fall unverändert an dem Zeitplan festhalten wollen, wie die Co-Parteivorsitzende Ricarda Lang im Deutschlandfunk betont hatte.
Ich glaube, wir sollten alle dabei bleiben. Das Strucksche Gesetz ist schön und gut, nichts geht durchs Parlament, wie es reingekommen ist. Aber dass die Kerne von Gesetzen, wie sie dort beschlossen werden, auch durchgetragen werden. Und das heißt, dass wir auch bald damit anfangen.
Das sieht auch SPD-Fraktionsgeschäftsführerin Katja Mast so, die gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gleichermaßen die kommende Woche für den Start der Beratungen im Bundestag nutzen möchte und erklärte, wir sollten alles tun, um bis zum Sommer die Reform abschließen zu können. An diesem Zeitplan lässt auch Nina Scheer, die energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, im Deutschlandfunk keine Zweifel aufkommen. Aber auch die SPD verweist auf weiteren Änderungsbedarf und explizit eine stärkere soziale Komponente, die im weiteren parlamentarischen Verfahren eingebracht werden sollte.
Und wenn man eben jetzt zum Beispiel einfach nur auf Verschieben setzt, dann ist damit ja niemandem geholfen. Deswegen wollen wir ja jetzt endlich anfangen mit dem parlamentarischen Verfahren, um dann eben auch wirklich zu schauen, wie kriegen wir unsere verschiedenen Forderungspunkte dann auch wirklich zueinander.
Zwar soll der Umbau der Heizungssysteme laut Wirtschaftsministerium durch gezielte Förderungen unterstützt werden, um auch soziale Härten abzufedern. Wie dies aber konkret aussehen könnte, ist noch unklar. Die Sozialdemokraten fordern da eine größere soziale Ausgewogenheit ein, bei der das jeweilige Haushaltseinkommen stärker berücksichtigt werden soll. Auch Härtefallregelungen sollen bei Bedarf ausgeweitet werden. SPD-Co-Chef Lars Klingbeil räumte in der Rheinischen Post bereits ein, dass die Koalition mit dem Heizungsgesetz nicht optimal gestartet sei und dass man zuerst nur über die Klimafrage geredet habe, weshalb das Soziale hinterhergeschoben werden muss. Aber auch Klingbeil stellt den Zeitplan nicht in Frage. Die Grünen kommen derweil mit einem Vorstoß und schlagen vor, die Förderung auf bis zu 80% der Kosten für kleine Einkommen anzuheben, wie die Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge ebenfalls gegenüber der Rheinischen Post erklärte. Diese Förderung soll dann mit wachsendem Einkommen auf 30% Grundförderung abschmelzen. Unterstützung kommt derweil vom Deutschen Städtetag. Dessen Hauptgeschäftsführer Helmut Dedi hält nichts davon, das Gesetz auf die lange Bank zu schieben. Denn wenn man bis 2045 Klimaneutralität in der Wärmeversorgung erreichen wolle, brauche man jetzt Entscheidungen, sagt der Dedi den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Zumal weitere Anpassungen ohnehin im Gesetzgebungsverfahren möglich seien. Allerdings hält er es für unrealistisch, bereits bis zum Jahr 2035 den Anteil von 65% erneuerbaren Energien in den Wärmenetzen der Städte und Kommunen sicherzustellen. Da seien starre Fristen wenig hilfreich.
Der Streit um das Heizungsgesetz nimmt kein Ende, aus Berlin Volker Findhammer. Morgen wählen die Menschen in Griechenland ein neues Parlament. Ein wichtiges Thema ist für viele wieder einmal das Verhältnis zur Türkei. Das ist aus Tradition schwierig. Und die vielen geflohenen Menschen, die über die Türkei kommen, macht das natürlich nicht einfacher. Aus der Grenzregion berichtet Moritz Pompel.
Der Grenzzaun zur Türkei liegt mitten in einem riesigen Flussdelta, etwa so groß wie die Stadt Nürnberg, und zieht sich Richtung Norden entlang des Evros, der Grenzfluss. Wir werden eng von Militär und Polizei begleitet. Ansonsten dürfen sich dem Zaun nur ein paar Landwirte nähern, die hier ihre Felder haben. Grenzpolizist Dimitris Bistinas schaut immer wieder durch sein Fernglas. Wir suchen hauptsächlich nach Spuren illegaler Einwanderer, die diesen Punkt möglicherweise passiert haben. Und wir kommunizieren mit den Kollegen, die das automatisierte System bedienen. Das arbeitet etwa mit Wärmebildkameras von Wachtürmen aus. Rund 40 Kilometer des Zauns hat Premierminister Kyriakos Mitsotakis mit seiner konservativen Nea Demokratia bereits bauen lassen. Rund 140 sollen es werden. Erst zuletzt hat der Premier am Zaun Wahlkampf gemacht. Lassen Sie mich daran erinnern, dass 2015 drei Viertel aller illegaler Migranten in Richtung Europa über die griechische Grenze gekommen sind. Jetzt sind es nur noch 10%. Mit seiner harten Linie kommt Mitsotakis in der Region bei vielen gut an. Auf 38% kommt die Nea Demokratia in den letzten Umfragen. Landesweit schafft sie es nur auf 32%. Mitsotakis wünscht sich, dass die EU den Zaun mitfinanziert. Bisher ist sie dazu nicht bereit. Einer, der Mitsotakis' Linie unterstützt, ist Landwirt Christos Stankoglu. Früher seien hier viele Flüchtlinge durchgekommen, sagt er. Wir fühlen uns sicher mit dem Zaun jetzt. Wir können in Ruhe schlafen und zur Arbeit gehen. Hier habe ich früher viele Gruppen gefunden. Ich hatte Angst, sie könnten mich festhalten und mein Auto stehlen. Doch die Probleme der Evros-Region reichen viel tiefer. Junge Menschen wandern ab, weil es kaum gute Jobs gibt. Industriebetriebe haben geschlossen. Die Universität in Alexandroupoli, der nächstgrößeren Stadt, bietet nur wenige Möglichkeiten. Zukunftspläne für die Region gäbe es nicht, sagen die Menschen hier. In ein paar Jahren wird es nur noch alte Leute hier geben. Alle Jüngeren werden in Städten sein, wenn hier nichts passiert. Aber das ist doch schon so. Schau dich um. Polizei oder Militär, das sind die beiden Joboptionen, die vielen hier bleiben. In Alexandroupoli auf einer Messe hat die Polizei den prominentesten Stand. Kinder dürfen in einem riesigen Panzerwagen Probe sitzen. Und weil es an Perspektiven fehlt, wächst die Unzufriedenheit. Die ultrarechte Partei Griechische Lösung erreicht in den Umfragen hier zweistellige Werte. Landesweit sind es nur 3,5%. Der Zaun und das damit verbundene Sicherheitsgefühl, glauben manche Bürger der Region, wie Orestis Chatsopoulos, sind nur ein Ausdruck dafür, dass die Menschen insgesamt unsicher sind, weil sie existenzielle Sorgen haben. Wir stellen Sicherheit auf die falsche Grundlage. Sicherheit für eine Gesellschaft bedeutet Wachstum, sozialer Wohlstand. Es ist falsch, dass wir die Grenze als Hindernis und nicht als Vorteil betrachten, denn die Geschichte zeigt, dass die Gesellschaften, die geblüht haben, offen waren und mit den benachbarten Regionen Handel getrieben haben. Für den Zaun am Everest gibt es aber kein Zurück mehr. Die Ausbaupläne stehen und auch die linke Syriza, aktuell stärkste Oppositionskraft, unterstützt diese Art des Grenzschutzes.
Das schwierige Verhältnis Griechenlands zur Türkei spielt auch eine Rolle für die morgigen Parlamentswahlen in Griechenland. Moritz Pompel berichtete. Und für den Sport ist jetzt Marina Schweizer im Studio und eine erste Entscheidung im Abstiegskampf in der Bundesliga ist schon gefallen.
Ja, es war für viele absehbar. Jetzt ist es am vorletzten Fußball-Bundesliga-Spieltag amtlich. Die alte Dame Hertha BSC steigt in die zweite Liga ab. Der letzte Stoß kam durch ein Ausgleichstor von Gegner Bochum in der Nachspielzeit und von diesem 1:1 im Kellerduell berichtet Tabea Kunze.
Hertha BSC verabschiedet sich in die zweite Fußball-Bundesliga, wird absteigen. Der VfL trifft zum 1:1 Ausgleich in der 94. Minute. Kopfball Kevin Schlotterbeck nach einer Ecke von der linken Seite. Die Berliner hatten geführt durch Toussaint aus der 64. Minute. Auch das ein Kopfball nach einer Ecke. Im Anschluss große Chancen auf beiden Seiten. Aber nach dem Tor der Bochumer in der 94. Minute konnte Hertha nicht mehr reagieren und steigt deswegen in die zweite Liga ab.
Bochum mit diesem Punkt vorübergehend auf Platz 15, kann allerdings noch von Stuttgart morgen eingeholt werden. Ebenfalls in der brandgefährlichen Zone steckt Schalke 04 und kann sich beim Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt nicht wirklich Luft verschaffen. Vom umkämpften 2:2 berichtet Daniel Neuhaus.
Ein Unentschieden, das niemandem so richtig hilft. Nicht den Frankfurtern bei ihrem Kampf um die Qualifikation für den Europapokal. Vor allem aber nicht den Schalkern im Kampf um den Klassenerhalt. Im Gegenteil, mit großem Aufwand erkämpften sie sich dieses Unentschieden am Ende. Sie führten früh durch Terodde, nahmen dann Mitte der ersten Halbzeit den Ausgleich durch Kamada hin. Frankfurt ging dann durch Tuta nach einer Stunde in Führung. Und Polter kurz vor Schluss zumindest mit dem Ausgleich für Schalke 04. Stuttgart kann mit einem Sieg morgen Schalke auf einen Abstiegsplatz drücken. Das ist die bittere Nachricht aus königsblauer Sicht. Schalke gegen Frankfurt 2:2 vor 61.000 Zuschauern.
Das rettende Ufer hat dagegen die TSG Hoffenheim erreicht durch einen 4:2-Sieg gegen Union Berlin, seines Zeichens Champions League-Aspirant. Julia Metzner.
Hoffenheim feiert den Klassenerhalt. Union Berlin muss noch einmal um die Champions League-Teilnahme zittern. Beim 4:2-Erfolg der Hoffenheimer gegen Union war die TSG schon zur Pause mit 2:1 vorne. Bibu, Kramaric per Foul-Elfmeter hatten die Führung erzielt. Duki traf kurz vor der Pause noch zum 2:1. Nach der Pause rannte Union gegen den Rückstand an, kam aber nicht zum Treffer. Stattdessen Kramaric mit dem viel umjubelten 3:1 in der 90. Minute. Leiluni verkürzte noch auf 2:3 aus Sicht von Union. Aber Dabur machte alles klar. Hoffenheim gewinnt mit 4:2 und bleibt erstklassig.
Und wie breit die Abstiegsgefahr ist diese Saison, zeigt auch, dass erst an diesem vorletzten Spieltag für den Tabellenzwölften feststeht, dass er nicht mehr ganz abrutschen kann. Werder Bremen sichert durch ein Unentschieden gegen Köln die Erstklassigkeit. Olaf Ratje.
42.100 Fans im ausverkauften Bremer Weserstadion bejubelten dieses 1:1 wie den Gewinn einer Meisterschaft. Denn dieser Punktgewinn gegen die vor allem in der ersten Halbzeit gut spielenden Kölner sorgt endgültig für den Klassenerhalt. Im ersten Durchgang wirkte Werder noch sehr nervös und lag verdient mit 0:1 zurück durch ein Tor von FC-Stürmer Steffen Tigges, der erstmals nach 827 Minuten wieder traf. Im zweiten Durchgang wurden die Bremer dann stärker, ließen allerdings gute Gelegenheiten aus, bevor der eingewechselte Romano Schmid schließlich einen Ball aus kurzer Distanz zum Ausgleich über die Linie drücken konnte.
Das Abendspiel zwischen Meisterschaftsaspirant Bayern München und RB Leipzig ist gerade erst angepfiffen worden. 7 Minuten sind da gespielt, es steht noch 0:0. Die Münchnerinnen hätten schon heute frühzeitig in der Bundesliga der Frauen die Meisterschaft feiern können. Ein 0:0 gegen Leverkusen reichte dafür aber am Nachmittag noch nicht. In der zweiten Liga gab es dafür am Nachmittag eine Entscheidung beim 1:0-Sieg von Heidenheim gegen Sandhausen. Günther Schroth.
Sandhausen verliert in Heidenheim. Mit 0:1 steigt nach 11 Jahren aus der zweiten Liga ab. Sehr viel mehr Enthusiasmus naturgemäß auf Seiten des Gastgebers. Die haben jetzt 4 Punkte Abstand zum HSV, der am Abend noch spielen wird und sind damit derzeit noch sicherer Tabellenzweiter dieser zweiten Liga. Der Aufstieg kann immer näher kommen, sogar der unmittelbare Aufstieg ohne ein Relegationsspiel bestreiten zu müssen. Heidenheim besiegt durch das Tor von Jan-Niklas Beste in der 68. Spielminute den SV Sandhausen mit 1:0.
Im Straßenradsport hat es heute einen Triumph für den deutschen Fahrer Nico Denz gegeben. Etappensieg beim Giro d'Italia. Holger Gerska.
Zwei Tage nach seinem ersten Etappensieg bei einer solch großen Landesrundfahrt gewann der 29-jährige Badener schon wieder und wieder aus einer Ausreißergruppe heraus. 29 Fahrer hatten sich an der einzigen echten Bergwertung des Tages vom Rest des Feldes verabschiedet, darunter mit dem letztlich siebtplatzierten Marius Meyerhofer und mit Jascha Sütterlin noch zwei weitere deutsche Profis. Im Taktikspiel dieser Gruppe war Nico Denz der stärkste und er gewann auch den Sprint gegen den Kanadier Derek G. Für Denz deutsche Bora-Mannschaft läuft es aktuell glänzend. Zweiter Etappensieg und Lennart Kemner in der Gesamtwertung weiter aussichtsreich. Aber es gibt einen neuen Spitzenreiter. Weil das Hauptfeld über 21 Minuten Rückstand hatte, trägt jetzt der Franzose Bruno Amirail das rosa Trikot.
Und mehr zum Sport und vor allem zum Bundesliga-Endspurt gleich nach 19.10 Uhr in Sport am Samstag.
Danke, Marina Schweizer. Und das waren die Informationen am Abend. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Rainer Brandes. Ihnen ein schönes Wochenende.